Lasst uns kurz aufstehen zum Beten. Großer, gnädiger Gott, danke für dein Wort, das wir haben können. Danke, dass wir es jetzt betrachten können. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir es verstehen können, dass du uns die Weisheit gibst, das zu verstehen und dass du mir auch die Weisheit gibst, dein Wort klar zu verkündigen und ja, dass du der Mittelpunkt in unserem Gottesdienst bist. Amen. Ja, es gibt viele Dinge, wo Menschen denken, dass sie das glücklich machen würde. Wenn ich jetzt hier auf die Straße gehen würde und Leute treffen würde und sie fragen würde, was macht dich glücklich, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, sie wünschen sich mehr Geld. Die anderen würden sich wünschen, wenn sie jung sind, sie wollen vielleicht eine Familie gründen. Wieder andere wünschen sich Erfolg und Anerkennung auf ihre Arbeit. Ja, keiner geht gerne irgendwie umsonst dahin. Man will auch irgendwas davon haben, man will Karriere machen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, machen diese Dinge uns wirklich glücklich? Und wenn ja, wie lange hält dieses Glück an? In unserer heutigen Predigt geht es um das Thema, was uns wirklich glücklich macht und dass dieses Glück auch anhält. Seid gespannt und lasst euch mitreißen, was Gottes Wort zum Thema Glück zu sagen hat. Und wir wollen uns dazu drei Punkte ansehen. Der erste Punkt ist die Grundlage für unser glückliches Leben. Ja, da wollen wir uns angucken, was ist die Grundlage. Da hat auch Gerd eben schon in der Einleitung darüber gesprochen, als er Johannes 14, Vers 6 gelesen hat, dass Jesus natürlich unsere Grundlage für wahres Glück ist. Unser zweiter Punkt ist, es gibt nichts Wertvolleres, als Christus zu finden und ihn festzuhalten. Vers 14 und 15. Und unser dritter Punkt ist, nur Christus gibt uns ein erfülltes Leben. Vers 16 bis 18. Unser Predigttext ist in Sprüche 3. Schlag das gerne mit mir auf. Sprüche 3, ab Vers 13. Dort steht, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Unser erster Punkt ist die Grundlage, das Fundament für ein glückliches Leben. In Vers 13 und in Vers 18 steht in der Elberfelder Übersetzung glückselig. Ja, Vers 13 fängt an mit glückselig und Vers 18 hört auf mit glückselig. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Und in Vers 18 steht in der Elberfelder Übersetzung, ich habe ja hier die Schlachter, aber in der Elberfelder steht, ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen und wer sie festhält, ist glückselig. Das bedeutet, Vers 13 und Vers 18 bilden so eine Art Rahmen, oder man könnte auch sagen Fundament, um das, worum es im Text geht, nämlich Glück. Also in dem Text geht es darum, wo finden wir Glück? Also das Glück ist quasi der Rahmen um das Eigentliche und das Eigentliche ist Weisheit. Und wir werden noch sehen, was Weisheit ist, dass Weisheit uns glücklich macht und wo wir Weisheit finden. Das Erste, was wir aber sehen in Vers 13, dort steht, dass glückselig der ist, der Weisheit gefunden hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man Weisheit gefunden hat, muss man sie vorher gesucht haben, oder? Das ist ja irgendwie logisch, oder? Also ohne Suche kein Finden. In Sprüche 8, Vers 17 wird uns gesagt, wenn wir Weisheit suchen werden, dann werden wir sie auch finden. Und aus neutestamentlicher Sicht wissen wir, was diese Weisheit ist. Schlag mal mit mir Kolosser 2 auf. Und das ist das, worauf ich heute den Spot in der Predigt legen will, was wir aus neutestamentlicher Sicht auch in diesem Text im Alten Testament sehen, nämlich, dass es um Jesus geht. Kolosser 2, Vers 3. Da geht es um Christus. Da steht, ich warte noch kurz, bis ihr es aufgeschlagen habt. Kolosser 2, Vers 3. Also wenn wir uns fragen, was Weisheit ist und wo wir sie finden, dann finden wir hier die Antwort in Vers 3, Kolosser 2. Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir also die Schätze der Weisheit und Erkenntnis borgen wollen, wenn wir sie finden wollen, dann müssen wir bei Christus suchen. Nicht bei irgendwelchen Philosophien oder bei irgendwelchen hohen Theologien, sondern bei Christus. Und wenn wir halt diese Schätze bergen wollen, die wir in Christus nur finden können, dann müssen wir sie im Glauben ergreifen. Lass uns mal ein paar Seiten zurückgehen in 1. Korinther. Da spricht Paulus darüber, dass Christus die gottgewordene Weisheit ist, also die personifizierte Weisheit Gottes. 1. Korinther 1, ab Vers 20. Da sagt Paulus, dass es nichts bringt, wenn wir nach menschlicher Weisheit trachten oder was uns selbst für klug erscheint, sondern wir sollen nach dem greifen, was Gott uns gibt durch seinen Sohn. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Weltheit zur Torheit gemacht? Denn weil diese Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Wenn nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl den Juden als auch den Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist das Entscheidende. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Hier macht Paulus deutlich, dass es nicht auf Zeichen ankommt, ja, dass wir nicht darauf warten müssen, dass Gott irgendwie besonders in unser Leben spricht, dass irgendwie ein Blitz neben uns einschlägt oder irgendwas vom Himmel fällt. Oder wie die Griechen, die immer in Philosophie das große Ganze gesucht haben, Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Nein, Paulus sagt, nicht darin finden wir die Antwort, sondern in einem etwas ganz Einfachen, in dem Evangelium. Nämlich, dass Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Dass wir ihn brauchen, weil wir nicht gut sind, weil wir nichts Gutes in uns haben, sondern ihn nur durch Glauben aus Gnade ergreifen können. Und Paulus sagt, das ist für die Welt Torheit. Aber Gott hat es gefallen, dass die Weisen, die noch so klugen dieser Welt, durch diese banale Weisheit Gottes zunichte gemacht werden sollen. Und es gibt viele, die danach trachten, ja, also irgendwas im Leben zu erreichen, auch was so einen Studienabschluss belangt oder Karriere oder so, aber das ist nichts wert. Ja, also wir lesen zum Beispiel von Paulus, was er von seinem alten Leben hält in Philippa 3, da könnt ihr wieder ein paar Seiten vorgehen. Da berichtet er von seinem alten Leben und man kann sagen, Paulus hat wirklich menschlich gesehen oder gesellschaftlich gesehen viel erreicht. Er hat das Beste aus seinem Leben gemacht, wenn man so will. Aber er fällt dann ein Urteil darüber, was ihm das jetzt bedeutet, nachdem er Christus gefunden hat. Philipper 3, ab Vers 1, da sagt Paulus, ich lese wegen dem Kontext ein paar Verse vorher, Philipper 3, ab Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also nicht auf irdische Weisheit. Obwohl auch ich mein Vertrauen, und jetzt kommt das Entscheidende, wie Paulus über sein altes Leben denkt, Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, also was er angestrebt hat, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber dem alles Übertrefflichen, der über alles Übertrefflichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das, was Paulus über sein altes Leben denkt. Ja, also wenn er eine Checkliste gehabt hätte, wohin er in seiner Karriere kommen wollte, dann hatte er da überall Häkchen hinter gemacht. Aber als er das gemacht hat, war er nicht glücklich. Er hat nie diesen Frieden gefunden, den er gesucht hat, oder dieses Glück, worum es heute geht. Und er kommt zu dem ernüchternden Schluss, dass er sagt, er hat das alles für Schaden erachtet. Er hat gemerkt, das hat keinen Wert. Und am Ende sagt er sogar, es ist Dreck. Ja, also es ist Müll. Ich will es gar nicht haben. Und das ist das Gleiche, was wir in Sprüche 3, Vers 13 und 18 lesen. Die Weisheit zu erlangen und festzuhalten bedeutet, an Christus zu glauben und die Weisheit Gottes nicht mehr loszulassen. Ja, wenn wir Christus festhalten, so wie ich das auch letzte Woche gesagt habe, wenn wir in ihm bleiben, dann können wir Frucht bringen, wenn wir nicht auf uns selbst vertrauen. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 sagt Paulus, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir können also festhalten, dass wahre Weisheit nicht in uns zu finden ist oder in irgendwelchen irdischen Dingen, sondern alleine in Christus, der von Gott die personifizierte Weisheit ist. Also wenn wir die wahren Schätze Gottes entdecken wollen, in seinem Wort, dann können wir das nur durch Christus tun. Er ist quasi unsere Eintrittskarte und derjenige, der uns hilft, Gott zu erkennen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du kennst diesen Jesus noch nicht, er steht für jeden bereit und reicht jedem die Hand da, der ihn annehmen möchte. Er sagt, glaube an mich. Und ich bete dafür, dass Gott jedem die Augen öffnet dafür, dass er Jesus braucht. Weil jeder Mensch hat in sich diesen natürlichen Stolz, dass er denkt, er bräuchte Gott nicht. Aber Jesus macht uns deutlich, oder die Bibel macht uns deutlich, dass ein Problem zwischen uns und Gott ist, und das ist die Sünde. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und zur Folge hat das, in Römer 6, Vers 23 lesen wir das, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseres Herrn. Erst wenn Jesus in unser Leben kommt, dann macht unser Leben Sinn durch Jesus. Ohne ihn sind auch die größten Schätze dieser Welt nichts wert. Wir können nur durch ihn das Leben genießen, nur durch ihn glücklich sein. Und schlussendlich ist auch er der Einzige, das werden wir noch im letzten Punkt sehen, der uns das ewige Leben gibt. Er ist der Baum des Lebens für uns, wenn wir an ihn glauben. Und deswegen fordere ich dich heute Morgen auf, wenn du hier sitzt und du hast diesen Jesus noch nicht im Glauben angenommen, dann ist heute ein guter Zeitpunkt dafür, Ja zu sagen. deinen Stolz beiseite zu legen und zu sagen, ja, ich vertraue ganz auf dich, Jesus, weil du hast auch alles für mich hingegeben. Und im nächsten Punkt wollen wir uns ansehen, warum Christus die bedeutsamste Sache in unserem Leben ist, dass nämlich kein Reichtum dieser Welt mit ihm mithalten kann. In Vers 14 steht in Sprüche 3, denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb, also der Erwerb von Weisheit oder von Christus, man kann das auch austauschen durch Christus, denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Hier finden wir im Text vier Dinge, die auf dieser Welt einen sehr hohen Wert haben, die kostbar sind. Ja, also angefangen mit Geld. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, Geld ist unwichtig. Und jeder würde wahrscheinlich gerne mehr haben wollen, auch wenn man wieder Leute auf der Straße fragt, würde wahrscheinlich keiner sagen, nee, ich möchte nicht mehr Geld haben. Weil Geld hat eine Bedeutung für uns, weil wir uns Sachen davon kaufen können. Zum einen, die wir brauchen und zum anderen auch, die wir gerne haben wollen. Deswegen hat Geld einen Wert. Und bei mir war das auch so, ich habe früher Geld für sehr wichtig geachtet, weil ich wollte mal irgendwelche Dinge haben, die irgendwelche Freunde von mir hatten und dann habe ich dafür gespart und habe mir die Dinge gekauft. Und dann, als ich die Dinge hatte, war es auch so, dass ich nie wirklich glücklich damit geworden bin. Also es war immer vielmehr die Freude im Vorfeld, dass ich dachte, wenn ich das habe, werde ich glücklich. Aber es ist kein einziges Mal vorgekommen, dass mich irgendwas glücklich gemacht hat. Wenn ich mir ein Handy gekauft habe oder einen neuen Computer oder ein Auto oder sonst irgendwas. Und so ist Geld, es hat halt keinen wirklichen Wert. Aber dann ist es so gekommen, dass die Weisheit Gottes in mir das vollbracht hat, dass ich verstanden habe, Geld hat eigentlich keinen Wert, Geld macht mich nicht glücklich. Das Einzige, was mich glücklich machen kann, ist Christus. Und das ist die Weisheit Gottes, sie wirkt in unseren Herzen genau das, dass wir erkennen, ich brauche eigentlich nur Christus. Ich sehne mich nach Erlösung. Ich sehne mich danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben, meinem Vater, der mich geschaffen hat. Mein einziger Zweck ist ja eigentlich nur, dass ich ihn anbeten soll. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich natürlich unglücklich. Und dann kann mich auch kein Geld glücklich machen. Und wir lesen noch von anderen Dingen. Wir lesen hier von Perlen. Ja, Perlen sind auch auf dieser Welt sehr selten und daher kostbar. Genauso auch andere Schätze, die hier nicht explizit genannt werden. Aber all diese Dinge, sie machen uns nicht glücklich. Ja, wenn du eine Perle hast, die extrem selten ist, ja, dann freust du dich wahrscheinlich, wenn du sie findest, aber das wird nicht den Sinn deines Lebens ausfüllen. Ja. Das freut dich vielleicht am Anfang, aber diese Freude wird schnell vergehen, spätestens wenn das Geld weg ist. Ja. Oder dieser Reichtum. Schlag mal mit mir 1. Petrus auf, da wird über wahren Reichtum gesprochen und was, also wie wir wirklich errettet werden, nicht durch kostbare Dinge dieser Welt, sondern durch etwas viel Kostbareres. 1. Petrus 1, Vers 18. Da sagt Petrus, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, also nicht mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die er durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und in ihnem Herrlichkeit ergeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Brüderliebe, so liebt einander beharrlich und das aus reinen Herzen. Und jetzt kommt nochmal die Begründung, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dann sagt Petrus noch, dass all diese Dinge, alles Fleisch, alles Irdische vergehen wird. Und deswegen werden uns diese Dinge, die irdisch sind, die vergehen, werden niemals glücklich machen. Das, was uns glücklich macht, das ist das lebendige Wort Gottes, wo wir Christus erkennen können, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Und wenn wir das erkannt haben, das bewirkt ja der Heilige Geist in uns, dann können wir mit dem Psalmisten aus Psalm 119, Vers 72 einstimmen, der sagt, das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser als Tausende von Gold- und Silberstücken. Ja? Wenn wir verstanden haben, Gott ist das, was ich brauche, dann sehne ich mich nicht danach, reich zu werden. Ja? Da haben wir auch noch vorgestern im Männerkreis drüber gesprochen, dass die Liebe zu Gottes Wort, die Liebe danach, weise zu werden, zum Beispiel auch, dass wir Gemeinschaft haben beim Männerkreis, viel mehr wert ist, als dass wir uns Schätze sammeln auf Erden oder dass wir auf der Couch nach einer langen Woche uns mal ausruhen wollen. Das sind ja legitime Bedürfnisse. Aber es war schön von den Männern, diese Zeugnisse zu hören, dass sie gesagt haben, ja, ich könnte jetzt nach dieser anstrengenden Woche auf der Couch liegen und das wäre bestimmt angenehm, aber ich habe mich hier aufgerafft und ich bin hier hingekommen. Und ich genieße die Zeit jetzt. Es ist viel besser für mich, jetzt hier zu sein, als auf der Couch. Und das fand ich echt ermutigend. Und ich habe übrigens das Gleiche gemerkt, als ich nach Hause kam. Ich war so glücklich darüber, dass wir uns über Gottes Wort unterhalten hatten, dass wir diese Gemeinschaft hatten. Und dann war es mir auch egal, dass die A46 mal wieder gesperrt war und ich fast doppelt so lange nach Hause gebraucht war. Dann habe ich einfach Lobpreismusik angemacht und laut mitgesungen, weil ich diese Freude in meinem Herzen hatte. Und das ist die Weisheit oder das Wertvolle, was wir in Christus finden. Wir können uns viel mehr über ihn freuen als über alles andere. Alles andere macht uns nicht glücklich, aber er macht uns glücklich. Was halt eher ein Problem ist, ist, dass wir das oft vergessen. Aber seine Weisheit, und das steht ja auch im Text, wir sollen sie immer wieder ergreifen. Und Gott ist geduldig mit uns und wir dürfen immer wieder zurückkommen. Ja, aber das war echt schön zu sehen. Und ja, das zeigt einfach, dass das einen viel größeren Wert hat als etwas Vergängliches, was in dieser Welt ist. Ja, wie wir in 1. Petrus 1, Vers 23 gelesen haben. Denn ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ja, das, was in uns lebt, der Geist Gottes, der uns das Wort von ihm in unsere Herzen streut, das bleibt, das hat Bestand, das wird auch in Ewigkeit noch bei uns sein. Nicht das Geld, was wir jetzt auf unserem Konto haben, das können wir nicht mitnehmen. Aber die Liebe zu ihm, die wird in Ewigkeit wachsen. Der Same, der in unsere Herzen gestreut wird, der wird immer größer werden, wenn wir ihm vertrauen und uns ihm hingeben. Wenn wir die Weisheit suchen, wie es im Text steht. Und dann, im letzten Punkt wollen wir uns noch ansehen, wie sich das auf unser Leben auswirkt, dass Christus so kostbar ist. Dass er kostbarer ist als alles andere auf dieser Welt. Lass uns nochmal die Verse 16 bis 18 lesen aus Sprüche 3. Da steht, in ihrer Rechten ist langes Leben und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Wir sehen hier im Text die Weisheit, Jesus, er steht nicht mit leeren Händen vor uns. Ja? Also das ist sehr bildlich. Hier steht, in der Rechten der Weisheit ist langes Leben. Und wenn wir uns fragen, was ist damit gemeint, dann ist damit gemeint, dass es ein erfülltes Leben ist. Ja? Das uns ermöglicht, also die Weisheit ermöglicht uns, ein Leben zu führen, das erfüllt ist. Dabei müssen die Tage unseres Lebens nicht länger sein, sondern vielmehr, dass wir sie sinnvoll nutzen können durch die Weisheit, die wir in Christus haben. Also jeder Mensch hat gleich viel Zeit, aber wir können die Zeit durchaus unterschiedlich nutzen. Und bei mir ist es wirklich so, ich würde sagen, ich habe sehr wenig Zeit und dennoch bin ich trotzdem in der Lage dafür oder dazu, meine wenige Zeit, die ich habe, noch zu verschwenden. Und ich glaube, bei uns allen ist das so. Wir alle haben gleich viel Zeit, wir alle haben Aufgaben, die wir von Gott aufgetragen bekommen haben. Aber nur, wenn ich mit Christus eng verbunden bin, Wenn ich danach strebe, seinen Willen kennenzulernen und tun zu wollen, dann nutze ich meine Zeit auch sinnvoll. Und das muss ich aktiv jeden Tag tun. Ich kann nicht aufhören, Gott in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich ganz bestimmt nicht meine Zeit sinnvoll nutzen. Und ich merke das immer wieder in meinem Leben. Ja, es macht einen riesengroßen Unterschied, wie ich meine Zeit nutze. Und es hat auch einen riesengroßen Einfluss darauf, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin oder nicht. Wenn ich meine Zeit nicht gut nutze, dann werde ich nie zufrieden sein mit meiner Zeit. Das merke ich ständig. Und ich kenne auch viele andere, die sich darüber beklagen, dass sie keine Zeit haben. Ja? Aber die Sache ist die, dass wir alle gleich viel Zeit haben. Wir haben alle auch unterschiedliche Aufgaben von Gott bekommen. Ja, Eltern zum Beispiel haben es von Gott zur Aufgabe bekommen, ihre Kinder zu erziehen. Ja, sie können auch nicht sagen, ich habe keinen Bock darauf. Oder Arbeitnehmer haben die Aufgabe, zu ihrer Arbeit zu gehen. Die können nicht einfach sagen, ja gut, das machen heutzutage auch viele, melden sich einfach krank. Aber natürlich ist es unsere Aufgabe als Christen, zur Arbeit zu gehen und unseren Job auch gern zu machen. Und als Ehemann ist es auch meine Aufgabe, meine Frau zu lieben und sie zu leiten. Und genauso ist es andersrum auch. Also dass auch Frauen ihre Aufgaben haben in der Ehe. Und wir sehen also, Gott hat uns Aufgaben gegeben. Aber die Frage ist, wie machen wir diese Aufgabe? Und da kommt Weisheit ins Spiel. Ja, die Weisheit, sie ermöglicht uns, dass wir die Aufgaben, die Gott uns gibt, gut machen können. Weil die Weisheit öffnet uns die Augen dafür, was Gottes Wille eigentlich ist. Und die Weisheit ermöglicht uns, dann Gottes Willen zu tun in unserem Leben. Ja, sie ermöglicht uns, das gute Eltern zu sein, unsere Kinder zu erziehen, so wie Gott das möchte. Oder gute Arbeitnehmer zu sein, die nicht faul irgendwo in der Ecke stehen und genau wissen, dass ihr Chef gerade nicht da ist, sondern dass sie gerne ihren Job machen. Die Weisheit wird dann dafür sorgen, dass wir dankbar sind, dass wir eben sagen, okay, ich habe vielleicht viele Aufgaben oder ich habe die und die Aufgabe, die mir nicht so gut passt, aber ich bin dann dankbar an der Aufgabe, die Gott mir gibt, weil die Weisheit macht mir deutlich, Gott hat mir gerade die Aufgabe aufgegeben, so wie wir zum Beispiel auch letzte Woche in Sprüche 11 und 12 gelesen haben. Manchmal kommen auch Prüfungen in unser Leben, Zeiten, wo wir denken, warum tut Gott mir das jetzt an? Und auch in den Situationen können wir durch den richtigen Blick auf Gott ehren, indem wir auch dankbar sind. Und das können wir durch Weisheit. Also insofern wird die Aussage, dass in ihrer Rechten, also in der Rechten der Weisheit, langes Leben ist, greifbar. Ein langes Leben bedeutet ein erfülltes und ertragreiches Leben, was viel Frucht bringt. Und weiter lesen wir in Sprüche 3, Vers 16, dass in der linken Hand der Weisheit Reichtum und Ehre ist. Bei den Israeliten, das war eine andere Zeit als heute, das trifft nicht auf uns zu, bei denen war es so, Gott hat ihnen verheißen, wenn ihr mir treu seid, dann werdet ihr reich werden. Das trifft auf uns nicht zu. Wir werden nicht reich werden, wenn wir an Gott glauben. Aber was bei uns Christen ist, das lesen wir in Epheser 3. Schlag das mal mit mir auf, Epheser 3, Abvers 8. Da lesen wir davon, dass wir nicht irdisch reich werden, sondern dass wir geistlich reich werden. Epheser 3. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Da geht es auch wieder die Weisheit, die wir Christus finden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her an Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Geweihten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Jesus Christus, unseren Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht zu den Glauben an ihn. Also Paulus beschreibt hier, dass er von Gott die Aufgabe bekommen hat, den Menschen den unaussprechlichen Reichtum von Christus zu verkündigen. Dieser Reichtum bezieht sich nicht auf materiellen Reichtum, sondern auf geistlichen Reichtum. Und Paulus sagt sichtbar, wenn dadurch, dass er das macht, macht die Gemeinde den Reichtum, den wir in Christus finden, sichtbar für andere. Und das ist der Reichtum, den wir haben, von dem wir in Sprüche 3 lesen. Reichtum und Ruhm. Und dennoch haben wir auch letzte Woche zum Beispiel gelesen oder darüber gesprochen, dass Gott uns versorgt. In Matthäus 6, Vers 26 lesen wir das zum Beispiel. Gott wird uns immer das geben, was wir brauchen. Aber geistlicher Reichtum ist viel mehr wert, denn er macht uns glücklich. Ja? Essen allein macht uns nicht glücklich. Der geistliche Reichtum, den wir durch Weisheit Christi ergründen können, öffnet uns die Augen für Gottes Wort und seinen Willen. Wir können durch Christus nach Gottes Willen leben und damit ein erfülltes und glückliches Leben haben. Denn in Sprüche 3, Vers 17 lesen wir, dass die Wege der Weisheit liebliche Wege sind und ihre Pfade Frieden. Damit ist gemeint, dass die Weisheit uns ein erfülltes Leben voller Freude und Frieden geben wird. Ohne Streit, ohne Schrecken. Schlagt einmal mit mir Philipper 4, Vers 7 auf. Da lesen wir, was passiert, wenn die Weisheit Christi in uns regiert. Da steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes kehrt dann in unser Herz ein, wenn wir das machen, was in den Versen 4 bis 6 zuvor steht. Da steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier im Text lesen wir, unser Leben muss geprägt sein von Jesus im Mittelpunkt. Ja, wenn es um uns selbst geht, wenn es nicht um Christus geht, dann werden wir kein wahres Glück erfahren können. Wir sollen uns in ihm freuen, sagt Paulus hier, und alle Zeit dankbar sein für das, was er uns gibt. Und wir dürfen zu jeder Zeit wissen, dass der Herr uns nahe ist. Und wir müssen und sollen uns um nichts sorgen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns mit allem Nötigen versorgen wird. Und darüber hinaus können wir Gott die Dinge sagen, die uns beschäftigen und drohen, zur Sorge zu werden. Aber in all den Schwierigkeiten können wir durch die Weisheit, die wir durch Christus haben, sogar in schweren Zeiten Gott dankbar sein. Und dann kommt eben die Verheißung in Vers 7, dass der Friede Gottes dann unsere Herzen regieren wird. Wenn wir dankbar sind, auch wenn wir sagen, es ist schwierig für mich jetzt dankbar zu sein, wenn wir uns dafür entscheiden, ich bin Gott trotzdem dankbar, wenn wir bewusst gucken, wo sind Dinge, für die wir Gott dankbar sein können. Und dann sehen wir auch wieder das ermutigende Beispiel von Paulus, ein Kapitel weiter, Kapitel 4, ab Vers 11. Da sagt er, dass er das selbst gelernt hat, in jeder Zeit zufrieden zu sein. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und an Paulus Beispiel sehen wir, wie das praktisch in unserem Leben wird. Wenn wir verstehen, Gott ist gut zu uns und er versorgt uns, dann sind wir auch in jeder Lage glücklich. Selbst wenn wir wie Paulus hungern müssen, wissen wir dennoch, Gott liebt uns und versorgt uns. Und wir können trotzdem dankbar sein, zufrieden, wie Paulus hier sagt, glücklich sein, wie es in unserer Predigt heute heißt. Es war vieles nicht einfach im Leben von Paulus. Und dennoch hat er durch Christus gelernt, in jeder Situation dankbar zu sein. Und das können wir auch, wenn wir Christus vertrauen, wenn wir unser Leben auf das Fundament seiner Weisheit bauen und nicht auf uns selbst. Und dann können wir uns in jeder Lebenssituation freuen in ihm. Aber die größte Freude, die wir durch Christus haben können, ist die, welche wir in Sprüche 3, Vers 18 lesen, nämlich, dass wir die Errettung durch Christus haben, dass wir das ewige Leben ergreifen können oder ergreifen konnten. Er ist der Baum des Lebens für die, die an ihn glauben. Schlag das mal mit mir im Neuen Testament auf, was Jesus sagt in Johannes 6. Und zwar ab Vers 51. Da wird dieses Bild des Baum des Lebens noch ein bisschen bildlicher. Da sagt Jesus über sich selbst: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden miteinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dieses ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben, und sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und was Jesus hier sagt, das ist sehr bildlich. Das wurde auch oft schon falsch verstanden, dass man etwa denkt, dass man beim Abendmahl Jesus wirklich wahrhaftig essen und trinken würde. Das stimmt natürlich nicht. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass wir uns so sehr mit seinem Leben, also mit seinem Tod am Kreuz identifizieren, dass wir es im Glauben annehmen, dass wir glauben, dass sein Fleisch, das er für uns hingegeben hat am Kreuz, dass es für uns hingegeben wurde, und sein Blut, was vergossen wurde, dass es für uns vergossen wurde. Und wenn wir das tun, und wir tun es nicht wirklich im Abendmahl, aber wir werden gleich das Abendmahl halten, dann denken wir daran, dass Jesus das für uns getan hat. Dann denken wir daran, dass er sich wahrhaftig für uns hingegeben hat, dass er wirklich ganze Sache gemacht hat für uns, dass Gott das Kostbarste gegeben hat, was er hatte, nicht etwa Perlen, Geld oder andere Schätze, sondern seinen eigenen Sohn. Gott hat sich selbst gegeben am Kreuz. Und wenn wir an ihn glauben, dann nehmen wir das für uns an. Dann essen wir quasi sein Fleisch und trinken sein Blut im übertragenen Sinne. Und lass uns das auch gleich im Abendmahl tun, dass wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dass er sein Leben für dich und für mich hingegeben hat. Dass er sich selbst nicht für so viel Wert geachtet hat, oder dass seine Freude in ihm viel größer war, dass er uns erlösen wollte, als dass er sich nicht seiner Angst gestellt hätte. Und das wird dann, wenn wir uns darüber freuen, dass Jesus uns das ewige Leben gegeben hat, das wird uns wahre Freude sein. Das gibt uns auch Mut, wenn wir in schweren Situationen sind, wo wir vielleicht gerade keinen Ausweg sehen, dann wissen wir dennoch, wir sind auf dem Weg mit Jesus und wir kommen ans Ziel. Und ich hoffe wirklich, dass uns dieser Abschnitt heute wirklich wieder Mut macht, den Weg mit Jesus zu gehen, die Freude, die wir in ihm haben, zu ergreifen und dankbar zu sein für das, was er uns gegeben hat, nämlich das Wertvollste. Kein Geld der Welt, keine Perlen, keine Schätze kommen an ihn heran. Amen.